Seit letzten Oktober ist es in Kraft, das Krakenverbot. Also das Gesetz, was Besetzungen in den Niederlanden, wo es gerade in Amsterdam zahlreiche gibt, verhindern soll. In den 70er Jahren erkämpfte sich die Besetzerin-Szene einen legalen Umgang mit den Besetzen von mindestens einem Jahr leerstehenden Gebäuden, Räumen, Häusern, mit Berufung auf das europäische Recht auf Wohnraum. Doch seit dem 1. Oktober 2010 ist es damit vorbei. Seitdem gab es zahlreiche Hausräumungen, zahlreichen Protest gegen das Krakenverbot und auch auf juristischer Ebene einige Auseinandersetzungen. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Lisa und Marc, zwei deutschsprachigen Aktivistinnen vor Ort in Amsterdam. An Marc zuerst mal die Frage: Was ist der aktuelle Stand in Sachen Krakenverbot? Wie nehmt ihr, wie nimmst du die Situation in Amsterdam wahr?
Also ich nehme das so wahr, dass weiterhin auch in Amsterdam gesquattet wird, auch in Regelmäßigkeit, also jeden Sonntag mindestens ein Squat in der Stadt neu entsteht. Die Situation hat sich natürlich dadurch verschärft, dass es mittlerweile verstärkt auch zu Räumungen kam. Aber man merkt ja weiterhin, dass es eine Kultur gibt von Hausbesetzen, die so nicht vergleichbar ist mit Deutschland. Es geht hier ja auch vor allem darum, dass Menschen den Wohnraum nutzen, um dort wirklich zu wohnen, nicht nur als kulturelle und soziale Zentren. Es gibt hier in den ungefähr 5 oder 6 Stadtteilszenen jeweils eine Kraksprekür, eine sogenannte Besetzersprechzeit, in der man sich informieren kann, in der sich organisiert wird. Und dann wird zu Treffpunkten eingeladen und von denen aus werden dann mit immer mindestens 50 bis 100 Menschen Häuser in der Stadt besetzt.
Lisa, was sind das für Gebäude, die da besetzt werden? Sicherlich geht ihr da nicht zufällig rein und habt wahrscheinlich einen guten Grund.
Eigentlich ist es so, dass sich die Geschichten doch relativ häufig wiederholen. Also es sind leerstehende Gebäude, entweder Wohnungsbaukorporaties. Das bedeutet, es sind in der Vergangenheit Unternehmen gewesen oder Firmen gewesen, die Wohnungen, die Sozialwohnungen angeboten haben. Und mit der Zeit haben die ihr Angebot auch auf Eigentumswohnungen oder sich darauf spezialisiert. Und dadurch sind es halt, wenn das Häuser sind von den Wohnungsbaukorporaties, sind es halt häufig Wohnungen, die von Sozialwohnungen zu Eigentumswohnungen gemacht werden sollen. Oder es sind einfach leerstehende Wohnungen, die nicht genutzt werden, obwohl es eine große Nachfrage an Sozialwohnungen gibt. Es ist so, dass Leute, die eine Sozialwohnung haben wollen, auf Listen gesetzt werden. Bis man auf die Liste kommt, dauert es erstmal durchschnittlich auch 1-2 Jahre. Und wenn man dann auf der Liste drauf ist, dauert es bis zu 10 Jahre, bis man eine Sozialwohnung bekommt. Dann gibt es die andere Facette an leerstehenden Wohnungen. Das sind die Wohnungen der Spekulanten. Das ist auch ja im Grunde wie in Deutschland ein sehr verbreitetes Leerstandsproblem, dass die Häuser einfach für viel zu hohe Preise halt angeboten werden und jahrelang auch leer stehen, weil die von einem Spekulanten an seinen Freundschaftsspekulanten weiterverkauft werden und dann stehen die Häuser halt 8 Jahre lang leer, weil man natürlich kein Haus einfach so weiterverkaufen kann oder es ist unangenehmer oder auffälliger, wenn dort Mieter drin sind.
Vergleich zu Deutschland, wie ist das mit der Zahl der Spekulationsobjekte? Gibt es da in Amsterdam besonders viele Spekulationsobjekte?
Hier in Amsterdam ist es sehr verbreitet. Also es gibt sehr viele Spekulationsringe, die meistens so aus 15 Leuten oder so bestehen, die in unterschiedlicher Kombination immer wieder zusammenarbeiten. Und die trifft man einfach immer wieder an, wenn man herausfinden will, was für eine Geschichte das Haus hat. Trifft man meistens, wenn es sich um ein Spekulationsobjekt handelt, trifft man meistens immer wieder auf die gleichen Namen
also von Spekulanten. Die gleichen Leute, die da Häuser leer stehen lassen, um sie dann deutlich später wieder teurer zu verkaufen. Vielleicht könnt ihr auch noch was zu den Mietpreisen in Amsterdam sagen. Die sollen ja auch relativ hoch sein.
Das ist halt auch ein Teil des ganzen spekulativen Marktes hier, weil viele Menschen deswegen auch sagen, ja, das lohnt sich absolut nicht, eine Wohnung zu mieten. Ich kaufe lieber gleich eine Wohnung. Aber die Wohnungen, die man kaufen kann, die fangen bei 200.000 Euro an. Das heißt, die Leute werden sowieso ihr ganzes Leben lang für die eine Wohnung, in der sie ihr ganzes Leben lang wohnen werden, zahlen müssen. Und dass sich der Häusermarkt oder der Wohnungsmarkt in Amsterdam auch immer mehr in diese Richtung hin entwickelt, dass es eigentlich kaum noch Mietwohnungen gibt und vor allem auch keine Mietwohnungen mehr, die von privaten Eigentümern wie Familien oder sowas vermietet werden, sondern dass die Preise nur noch durch Wohnungsbaukorporazis oder Spekulanten gemacht werden und dass dadurch der Mietspiegel und die Verfügbarkeit über Wohnraum definiert wird.
Die Politik des Leerstandes führt hier dazu, dass die Mieten doch natürlich deutlich hochgeschraubt werden. So vergleichsweise, wenn man ein WG-Zimmer anmietet, bezahlt man so ungefähr durchschnittlich in der Innenstadt 450 bis 500 Euro Minimum. Es geht meistens, viele bezahlen 600 Euro, 700 Euro eine monatliche Miete. Das ist so für die Innenstadt, aber auch für noch das Erreichbare außenrum doch so ein Standardpreis hier eigentlich. Also insofern sehr hohe Mieten. Und trotzdem sehr viele leerstehende Gebäude, auch insbesondere im ganzen Innenstadtgebiet oder den angrenzenden Gebieten.
Zum Beispiel auch durch, das ist fast wie so ein kleiner Stadtteil für sich, so ein Studentencontainer-Wohnungsstadtteil, Siedlung, wo mit Sicherheit an die 100 Container stehen in 4 Stockwerken und da kostet ein Container 400 bis 600 Euro im Monat. Und diese Containerstadt ist direkt neben dem Knast gebaut, also da, wo man normalerweise keinen Wohnraum hinbaut, weil das nicht schön ist anzugucken. Und dort dürfen dann die Studenten wohnen. Also entweder in der Containerstadt oder im Norden, wo der halt sehr weit weg ist und wo die Leute auch nicht gerne wohnen wollen. Aber es gibt genug Leerstand in der Stadt, um diese Studenten eigentlich alle unterzubringen.
Also das sind auf jeden Fall Preise, die auch jetzt hier sogar völlig astronomisch sind. Und somit gibt's dann auch viele Leute, die wahrscheinlich da engagiert sind beim Kraken. Wie sieht das jetzt aus mit den von euch angesprochenen, auch jetzt noch gemachten Besetzungen? Werden die früher geräumt als vor dem Krakenverbot?
Auf jeden Fall, dadurch, dass es legal war, Wohnraum zu besetzen, gab es die Möglichkeit, länger zu bestehen, wenn man eine gute Kampagne gemacht hat. Jetzt mittlerweile ist es so, dass sämtliche Häuser, die besetzt werden, also die neu besetzt werden, werden mit der nächsten Räumungswelle geräumt und auch in der alten Besetzungen werden ebenso geräumt. Also
ja. Aber in Amsterdam jetzt gerade zuletzt, Anfang Juli, die dritte Räumungswelle. Es sind ungefähr schätzungsweise 50 besetzte Häuser seit dem 1. Oktober letzten Jahres durch diese dritte Welle jetzt geräumt worden. Und eben darunter eben nicht nur Projekte, die es seit dem 1. Oktober letzten Jahres gibt, sondern auch ältere Projekte und wie zum Beispiel das Rheinheilig, eins der Projekte, wo es jetzt am 7. Juli die große Räumung gab, neben dem auch noch 11 andere Gebäude geräumt wurden. Und das ist natürlich besonders bitter, dass hier eine Politik gefahren wird, nicht nur die neuen quasi zu räumen, sondern Schritt für Schritt wird hier auch versucht, seitens der Polizei und der Stadt die Gebäude zu räumen, die schon für längere Zeit bestehen.
Gibt es neben der politischen Auseinandersetzung auch eine juristische, wird von Seiten der Besetzer, Besetzerinnen versucht, juristisch gegen diese Räumung oder vielleicht auch ganz gegen das Kragverbot vorzugehen?
Ja, natürlich. Also wir haben unsere Anwälte, die mit denen wir regelmäßig in Kontakt stehen. Und es sind unterschiedliche Strategien, die da probiert werden. Das ist natürlich immer hausspezifisch. Wenn ein neues Haus besetzt wird, wird natürlich auch immer geguckt, findet man irgendwie erstens eine gesetzliche Lücke oder kann man mit dieser Hausbesetzung auch ein größeres Thema ansprechen. Aber es ist sehr schwierig, gegen
eine rechtsgerichtete Politik, die sich in den Niederlanden durchgesetzt hat, auch vorzugehen. Es gab einen juristischen Erfolg im Februar. Der wurde auch damals durch das Rheinheilig vor dem höchsten Gericht rausgefochten. Da ging es darum, dass es zumindest das Recht geben muss für die Menschen, die ein besetztes Haus nutzen, dass diese auch einen Rechtsweg eingehen können. Das heißt, es muss von dem Eigentümer erstmal geklagt werden, sodass dann ein Gerichtsverfahren angestrebt wird, gegen das man Widerspruch einlegen kann. Und daraus gewinnt man natürlich einige Wochen, 2 bis 3 Monate Zeit, bis es dann zu einer tatsächlichen Räumung kommt.
Rein rechtlich ist es so, dass nicht geräumt werden darf, solange ein Gerichtsprozess betrieben wird. Aber die Polizei hält sich da nicht unbedingt dran. Also das heißt nicht nur, weil man einen Gerichtsprozess angesetzt hat, dass man nicht geräumt wird. Räumung kann immer stattfinden, weil das Hauptargument halt weiterhin ist, Squatten ist illegal.
Also die juristische Auseinandersetzung läuft, aber leider scheinbar nicht so richtig erfolgreich, zumindest nicht so, dass Besetzung nicht geräumt werden. Marc und Lisa, ihr habt...
Doch, es gab einen Erfolg jetzt vor kurzem, der sehr überraschend war, in dem es aber einen juristischen Kniff gab und dadurch hat ein älteres Projekt, was seit 10 Jahren besteht, es doch geschafft, nochmal auf rechtlichem Wege den Status zu erhalten. Aber das ist eher die Ausnahme, von der man leider im Moment ausgehen muss hier.